Misericordias Domini. Die Güte und Barmherzigkeit des Herrn sollen am zweiten Sonntag nach Ostern zur Sprache kommen. Und diese Sprache wird anschaulich in einem ganz besonderen Bild. Im Bild vom guten Hirten. Und das ist wahrlich nicht nur ein lieblich, süßlich, romantisches Bild, sondern es beinhaltet immer auch die brennende Sorge für das Anvertraute. Eine Sorge, die bis hin zur Auseinandersetzung mit all dem gehen kann, was das Anvertraute bedroht. Nicht zuletzt deshalb hat Jesus dieses Bild des Alten Testaments auf seine eigene Person bezogen und damit der Güte und Barmherzigkeit Gottes eine deutliche Richtung gegeben, weg vom Hirten hin zu den Anvertrauten. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. An diesem Sonntag wollen wir also ganz besonders auf seine Stimme hören, seinen Wegen folgen und seinem Geleit trauen. Und das nicht nur ein Leben lang, sondern noch weit darüber hinaus, bis in den Tod und durch den Tod hindurch ins ewige Leben. Es ist ja Christi Name, den wir als Christenmenschen durch unser Leben tragen. Unseren Namen kennt er, unseren Namen ruft er, seinen Namen wollen wir bekennen. In seinem Namen soll auch in traurigen und schweren Zeiten die frohe Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod verkündigt werden. So wollen wir unseren Gottesdienst zu diesem vierten Sonntag feiern in der Güte und unter der Barmherzigkeit Gottes, im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Auf der Spur des Hirten führt der Weg durch weites Land. In der Zeit der Fülle hat mein Herz sein Wort erkannt. Laut und fröhlich klingt das Lied, das sich durch mein Leben zieht. Fröhlich ist, wer Christus in der Welt am Werke sieht. Auf der Spur des Hirten führt der Weg durch Einsamkeit. In der Zeit der Dürre schweigt das Herz voll Traurigkeit. In Bedrückung ist mein Halt und gewinnt in mir Gestalt, der, des Tod und Leben meiner Angst und Sorge galt. Auf der Spur des Hirten sind, die er beruft, geeint. Trocknet er die Tränen, die ihn Jahr und Tage weint. Er, der Trennendes durchbricht, füllt das Herz mit Zuversicht. Auf der Spur des Hirten wird das Ziel des Weges Licht.
David, dem Beter des 23. Psalms.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er entwickelt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück.
Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Thank you. uns beten. Barmherziger, gütiger Gott, du hast Jesus Christus zum guten Hirten gemacht und rufst auch uns zu seiner Herde. Du verlierst die Hoffnung mit uns nicht. Vielmehr hast du in der Auferweckung Jesu Christi für alle Menschen und für deine ganze Erde den Grund zu einer lebendigen Hoffnung gelegt. So bitten wir dich, lass uns hören, was du erhoffst und darauf vertrauen, dass deine Hoffnung nicht trügt, dass du wahr machst, was du versprichst. Sende deinen Geist, erwecke unser Singen, Beten, Reden und Hören, dass sie zur Saat werden, aus der eine lebendige Hoffnung wächst, eine Hoffnung, die Veränderung bringt. Lass uns der Stimme des guten Hirten folgen, damit wir befreit werden von allen Zwängen und Alternativlosigkeiten dieser Welt und bei ihm die Gemeinschaft finden, die uns in Vielfalt zum Frieden vereint. Durch ihn, deinen Sohn, unseren Retter und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Das Evangelium für den Sonntag Misericordias Domini steht im 10. Kapitel bei Johannes. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Schickt ihr mir ein Kreuz zu tragen, dringend herein, Angst und Pein, sollte ich drum verzagen? Der es schickt, der wird es wenden, er weiß wohl, wie er soll all mein Unglück enden. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut wie den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, wo mein Licht aus dem Herzen lasse. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich leiblich wert umfangen.
Zum Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, also mit Moden ist das ja so eine Sache. Es gehört wohl schon zu den Mysterien der Postmoderne, dass manches, das bis vor kurzem noch als ein absolutes No-Go galt, auf einmal in ist. Und es ist vermutlich in der Tat nur eine Frage der Betonung, ob etwas gerade modern ist oder schon vor sich hin modern tut. Galten weiße Tennissocken am Ende noch in Sandalen jahrzehntelang als ein untrügliches Erkennungszeichen für einen schlechten Geschmack, waren die hellen Fußkleider im letzten Sommer voll im Trend, und zwar gerade in Kombination mit Adiletten. War Körperbemalung bis vor wenigen Jahren eher etwas für Kinder auf Kinderfesten, für Indigene aus Polynesien, Matrosen von der Waterkante oder Insassen von Zuchthäusern, ist sie in den letzten Jahren ein wirklich tragbares Zeichen für all diejenigen geworden, die ihre nachhaltigen Vorlieben, ihre Schicksalsschläge und Ansichten via Haut zu Markt tragen wollen. War früher ein Vollbart, das Markenzeichen evangelischer Pfarrer, haben inzwischen die coolen Hipster so einen Bart. Hielten manche Zeitgenossen bis vor kurzem noch verschleierte weibliche Menschen außerhalb von handelsüblichen Hochzeitszeremonien für potenzielle Attentäterinnen, ist inzwischen der Gesichtsschutz zum lebensbejahenden Zeichen höchsten Verantwortungsbewusstseins geworden, und der Zeitgenosse ohne Mund-Nasen-Schutz wird wie ein Gefährder der inneren und äußeren Sicherheit misstrauisch beäugt. Und zugegeben, sogar innerhalb einer Institution, die sich aufgrund des langen Atems der Jahrhunderte kaum des Verdachtes ausgesetzt sah, jemals en vogue gewesen zu sein oder gar selbst Trends setzen zu wollen, gibt es solche mehr oder weniger begründeten und herleitbaren Moden auch. Zum Beispiel unter evangelischen Pastores. Die halten nämlich immer häufiger ihre Gottesdienste mit einer Stola, die ihnen farblich mal mehr oder mal weniger zur liturgischen Jahreszeit passend um den Hals hängt. Andere laufen auch außerhalb ihrer Kirchen durch die Öffentlichkeit, wie Weiland Don Camillo oder Donna Camilla durch ihr kleines Dorf in der norditalienischen Poebene, nur damit ja auch jeder merkt, dass da gerade Hochwürden im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Aber nicht nur bei uns Pfarrpersonalen Gütern auf Lebenszeit, auch in der Herde der lieben Gläubigen gibt es solche Trends und Moden zu beobachten. So findet sich seit Jahren kaum noch eine Braut, die mit ihrem Angetrauten, sondern nur noch am Arm ihres Vaters die Kirche betreten möchte. Oder so ist am Ende des Lebens innerhalb von einem Jahrzehnt die absolute Ausnahme einer Einäscherung und Urnenbeisetzung gegenüber der Erdbestattung mit Sarg zur Regel geworden. Und auch am anderen Ende des Lebens, also am Anfang, ist bei redenbegleitenden Bibelversen so etwas wie eine Mode festzustellen. Galt über Jahrzehnte der 23. Psalm als erste Wahl, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, war in den 90er Jahren das Jesuswort »Ich bin das Licht der Welt« der beliebteste Taufspruch in Steinberg, wurden in den Nullerjahren besonders viele Täuflinge aufgefordert, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und der Wahrheit. So hat in den letzten 10 Jahren der 11. Vers des 91. Psalms absolut die Nase vorn. Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Mir scheint, dass sich dabei nicht nur der gesamtgesellschaftliche Trend abbildet, der die Bedeutung der geflügelten Boten noch über die ihres Absenders stellt. Ich glaube, dass bei vielen Eltern gerade am Beginn des Lebens ihrer Kinder der optimistische Blick in die Zukunft Programm und gewollt ist, auch wenn die einzige Sicherheit am Beginn des Lebens immer noch das Ende desselben ist. Auch wenn ein Apostel Paulus im Zusammenhang mit der christlichen Taufe immer wieder die Kreuzigung und den Tod Jesu thematisiert. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Solche Aussagen werden tunlichst bei Taufen vermieden und spielen höchstens noch in der Liturgie der Osternacht beim dort verorteten Taufgedächtnis eine Rolle. Klar, natürlich wollen wir alle, dass es unseren Kindern und Enkelkindern gut geht, dass sie sich zu Recht auf ihre Zukunft freuen dürfen, dass der Glaube ihnen zum Glück hilft und ihnen zur Bewältigung eventueller Krisen die nötige Kraft gibt. Ja, Gott soll unsere Kinder gefälligst behüten. Und wenn nicht der ach so ferne Gott, dann wenigstens seine himmlischen Heerscharen. Liebe Gemeinde, wenn wir Menschen in die Kirche gehen, wenn wir eine intendierte lebenslange Beziehung segnen oder wenn wir unsere Kinder taufen lassen, dann suchen wir dort Schutz und Trost. Suchen wir Ermutigung für eine ungewisse Zukunft. Und darum ist es ja umso dramatischer und schlimmer, wenn wir uns in diesen pandemischen Zeiten Trost und Ermutigung sozusagen selbst zusprechen müssen oder sie durch YouTube-Videos, Streaming-Angebote oder etwa sogar noch durch Audio-Podcasts abrufen sollen, wie sie derzeit zwangsläufig zur Mode geworden sind und voll im Trend liegen. Christenmenschen aller Generationen haben bis vor kurzem diesen Schutz Gottes, diese Ermutigung für ihr Leben im Glauben durch Gottesdienst und Andacht erfahren können und dürfen. Christenmenschen haben sich stärken lassen durch die Erinnerung an ihre einmalige Taufe und durch die regelmäßige Teilnahme am Abendmahl. Christenmenschen durften gemeinsam Gemeinschaft erleben und gingen aus dem Sonntag mit neuer Kraft in ihren Alltag hinein. Liebe Gemeinde, ich möchte heute gerne einen Schwerpunkt auf eines dieser traditionellen christlichen Stärkungsmittel legen, die Taufe, zumal ich gegenwärtig nicht vorherzusagen wage, wann die nächste normale Taufe in der Waldkapelle stattfinden wird und darf. Was bedeutet denn die Taufe für mich? Was erwartet mich als Getaufter und was wird von mir als Getaufter erwartet? Unser heutiger Predigttext gibt nämlich eine Antwort auf genau diese Frage und er ist nicht für kleine Kinder geschrieben worden, sondern für erwachsene Menschen, Menschen, die sich gerade taufen lassen wollen oder gerade haben taufen lassen. Die Christenmenschen, an die der erste Petrusbrief ursprünglich gerichtet war, litten offenbar unter dem Spott und der Intoleranz ihrer Mitmenschen. Sie erlebten sich als ausgegrenzt aus der Gesellschaft, aus Geschäftsbeziehungen und Freundschaften, sogar aus der eigenen Familie. Das war offenbar der Preis, den sie für ihren Glauben, für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus zahlen mussten. Wer sich vor knapp 2000 Jahren im Römischen Reich taufen ließ, der musste das wissen. Er sollte sich darüber im Klaren sein, Spott und Verfolgung sind mit einer unheimlichen Zwangsläufigkeit die Schattenseiten, die du ertragen musst, wenn du getauft werden willst, wenn du mit dem Zeichen des Kreuzes gesegnet wirst. Doch was sollen sie tun? Wie sollen sie damit umgehen? Wir hören auch Worte aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 21 bis 25, in der Übersetzung der ökumenischen Gute-Nachricht-Bibel.
Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt.
Vater im Himmel, schenke uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Liebe Gemeinde, das ist es also, was den ersten Christinnen und Christen mit auf den Weg gegeben wurde. Folge den Spuren Christi. Aber sei gewiss, du wirst nicht überall auf Gegenliebe stoßen. Ganz im Gegenteil gilt, wer glaubt, auf dem warten auch Kummer und Leiden. Die Christinnen und Christen heute klagen ja immer wieder über den Verfall der guten alten christlichen Werte. Wir jammern über die zunehmende Säkularisierung und Entkirchlichung der Welt, über die jetzt sogar durch Beschluss der Bundesregierung zementierte, deutlich geringere Systemrelevanz der Kirchen und Religionen in unserer Gesellschaft, gerade gegenüber so lebenswichtigen Einrichtungen wie Discountern, Baumärkten, Autohäusern, Friseuren, Fußball-Bundesliga-Spielen. Diese gegenwärtige Erfahrung ist ja nur das Tüpfelchen auf dem I, mit dem man sich ja schon seit Ewigkeiten gegenüber Gläubigen und frommen Menschen äußert. Unsere Mitmenschen verstehen uns schon lange nicht mehr, wenn wir vom Glauben reden. Viele Zeitgenossen haben kaum noch eine Ahnung von der Bedeutung der Feiertage. Der Glaube ist zum Tabuthema geworden, man redet nicht darüber. Und es ist schon zum Verzweifeln, wenn getaufte Christenmenschen nicht einmal mehr das Vaterunser können, vom Glaubensbekenntnis ganz zu schweigen. Der Glaube ist eben nichts Selbstverständliches mehr, fast nur noch was, überhaupt für krisenhafte Ausnahmesituationen oder für süße Sahnehäubchen auf der Festtagstorte. Und wir sehen durchaus, die frühchristlichen Zeiten scheinen sich gar nicht so sehr von unseren Tagen zu unterscheiden. Christinnen und Christen, an die der erste Petrusbrief geschickt wurde, ging es offenbar ähnlich wie uns. Ihr christlicher Glaube war den Mitmenschen fremd. Man hielt sie für nicht von dieser Welt. Und was sollen sie darum tun? Folgt den Spuren Christi, so schreibt ihnen der Apostel. Und er weiß wohl ganz genau, den Spuren eines anderen zu folgen, das fällt uns so schwer wie nichts. Denn das klingt ja zuerst einmal nach Gehirn abschalten und belämmert hinterher dackeln. Aber ich glaube, das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Den Spuren eines anderen zu folgen, heißt ja immer noch, alleine gehen zu müssen. Auch wenn mir ein Schild am Wegesrand den Weg weist, muss ich den Weg ja immer noch mit meinen eigenen Füßen laufen. Und Fußstapfen vor mir zu haben und damit einen Weg markiert zu bekommen, distanziert mich noch nicht einmal von irgendwelchen Vorbereitungen. Den Rucksack für unterwegs muss ich selber packen und dann muss ich ihn tragen und meine Augen immer offen halten, dass ich in der Spur bleibe. Wenn ich lese, welche Leute inzwischen alle dank eines dichten Netzwerkes an einheimischen Sherpas und professionellen Bergführern den höchsten Berg der Welt erklimmen können, dann klingt das für mich auf den ersten Blick schon ziemlich unsportlich und bequem. Aber die Eisleichen gleich im Dutzend auf dem Weg zum Everest-Gipfel zeigen mir, dass das immer noch kein Kinderspiel ist und dass Verstand und Kraft immer noch vonnöten sind. Ja, es ist gut, einen vor sich zu haben, der den Weg kennt und meine Grenzen. Einen, der mich davor bewahrt, in die Irre zu gehen und der dafür steht, einsteht und geht, dass ich am Abend eines Tages dem Ziel meines Weges wieder ein Stückchen näher gekommen bin. Aber ich kann am Abend doch nur dann in Frieden einschlafen, wenn ich alles, was ich mit meiner Kraft tun konnte, wenn ich alles, was in meiner Macht stand, gegeben habe und dann dennoch loslassen und vertrauen kann. Die Mischung macht es. Folge den Spuren Christi, liebe Gemeinde. Ich kann mich darauf verlassen, dass er die Richtung und das Ziel kennt. Darum, folge den Spuren des Besten und gib dein Bestes. Du magst zwar fest im Glauben stehen und manchmal gar nicht anders können, aber der Glaube ist kein Stillstand, er ist ein Weg. Und auf dem Weg unterwegs bin ich gefordert, ganz und gar. Doch die Richtung und das Ziel suche ich mir nicht selbst aus. Mag sein, dass meine Mitmenschen mich verspotten, mild über mich lächeln oder mich ignorieren, weil sie mich nicht verstehen können. Mag sein, dass Menschen denken, ich sei von vorgestern, weil ich mich auf einen Lebensweg einlasse, der so gar nicht in ihr Weltbild passt. Und wenn das so ist, dann lehrt mich der Blick auf die Nachfolger, die mir vorausgegangen sind. Das ist ganz normal, das muss wohl so sein. Wenn ich mich auf den Glauben einlasse, dann kann ich nicht mit dem Applaus der anderen rechnen. Doch wie gehen wir als diejenigen, die in Christi Fußstapfen ihrer Wege gehen, gar nicht so selten mehr gestolpert als sicheren Schrittes, wie gehen wir mit den Menschen um, die nichts mit dem Glauben anfangen können und wollen? Auch da hilft so, denke ich, die Orientierung unserem ersten Vorgänger, an Christus. Die Evangelien erzählen uns, wie offen und einladend Jesus gegenüber allen Menschen war. Er hat niemandem das Gespräch verweigert und er hat keine Begegnung gescheut. Und das ist das Erste und Wichtigste für seine Gemeinde und für die, die seinen Spuren folgen wollen. Dass wir nämlich offen für alle, wenn auch nicht offen für alles sind. Dass wir uns freundlich und einladend verhalten, dass wir den Menschen so begegnen, dass sie gerne von uns hören und gerne mit uns zu tun bekommen. Aber täuschen wir uns nicht. Unsere eigene Menschenfreundlichkeit wird Menschen nicht daran hindern, uns feindlich gegenüberzustehen. Sie werden über uns lachen, uns verspotten und anderen erzählen, dass wir komische Heiligen sind. Wir müssen uns klar machen, das gehört dazu, wenn wir Christi Spuren folgen. Das ging Christen schon immer so, zu allen Zeiten und allen, getauft werden wollen oder ganz besonders auch unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, die in diesem Jahr erst Ende September ihr erwachsenes Jahr zu ihrer Kindertaufe sprechen werden. Ihnen allen sind wir schuldig, auch diese Seite des christlichen Glaubens deutlich zu sagen und zu machen. Du bekommst viel geschenkt, wenn du dich auf den Glauben einlässt, doch es wird auch viel von dir gefordert. Der vor 75 Jahren im KZ Flossenbürg von den Nazis hingerichtete evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer hat das auf die Formel Widerstand und Ergebung gebracht. Als ein Mensch, dem die göttliche Lebensbejahung bei der Taufe sozusagen mit in die Wiege gelegt wurde, muss ich alles fördern, was dem Leben dient. und all dem gegenüber Widerstand leisten, was gegen das Leben ist. Und bevor ich zu handeln beginne und wenn ich getan habe, was ich tun konnte, dann kann ich meine Hände getrost und ergeben in den Schoß legen und Gott bitten. Und das muss dann gerade nicht der neueste Schrei, sondern das kann dann auch ein altes Lied oder gar ein uraltes Gebet sein. Gott steh mir bei. Jesu, geh voran. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Und ich werde dann sehen, ja, wer glaubt und getauft ist, von dem wird viel gefordert, aber der wird auch reich beschenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Er kennt sie als die Seinen an ihrer Hoffnung Mut, die fröhlich auf dem einen, dass er der Herr ist, ruht. In seiner Wahrheit glanze, sich sonnenfrei und kühn, die wunderbare Pflanze, die immer da ist, grün.
Guter Hirte Jesus Christus, sind wir wie irrende Schafe? Wir sehen uns danach, den Weg zu kennen. Du weißt ihn. Zeige uns den Weg, zeig ihn denen, die uns regieren, die über uns bestimmen, die unser Wohl wollen. Du guter Hirte, suchst du uns?
Bringe uns auf den richtigen Weg, erbarme dich.
Du guter Hirte Jesus Christus, wir sind gefangen in unseren Sorgen. Du siehst die Ängste dieser Welt. Schau auf die Menschen, die keinen Ausweg sehen, auf der Flucht, in Lagern, im Krieg. Schau auf die Menschen, die kein Zuhause haben, wo sie Schutz finden können. Und schau auf die, für die gerade der Schutzraum zur Gefahr wird. Du guter Hirte, suchst du sie?
Steh ihnen bei und trage sie auf deinen Schultern. Erbarme dich.
Du guter Hirte, Jesus Christus, siehst du den Glauben? Siehst du die Hoffnung? Unsere muslimischen Nachbarinnen und Nachbarn im Ramadan, unsere Geschwister in der Ferne, unsere Gemeinde, deine Kirche vor Ort, dir vertrauen wir, denn du bist bei uns. Bei dir wird uns nichts mangeln. Tröstest du uns?
Bereite uns den Tisch und bleib bei uns. Erbarme dich heute und alle Tage.
So vereinen wir uns in dem Gebet, das du uns selbst geschenkt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde sozusagen 7 auf einen Streich haben wir mit dem Audio-Gottesdienst vollendet, den Sie eben gehört und mitgefeiert haben. Meine Frau, unsere Tochter und ich haben mit diesem Format versucht, den durch die Pandemie erzwungenen Abstand zu überbrücken und denen, die unsere Gottesdienste in der Waldkapelle vermissen, auf diese Weise ein Zeichen der Verbundenheit zu senden. Aufgrund der Pandemieregelungen war es uns ja seit dem 22. März nicht mehr möglich, uns zu einem Gottesdienst in der Waldkapelle zu versammeln. Viele Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass unsere Arbeit nicht vergeblich war, dem Herrn und den Apostel Paulus zu zitieren. Jedoch ist es uns und vor allem mir zunehmend schwerer gefallen, von der doch recht künstlichen Atmosphäre und einer quasi menschenleeren Kirche zu abstrahieren und so zu tun, als wäre alles ganz normal. Nun gibt es aber deutliche Anzeichen, die uns begründet hoffen lassen, dass wir wahrscheinlich schon am kommenden Sonntag, also am 3. Mai um 10 Uhr, wieder zu einem Sonntagsgottesdienst in die Waldkapelle einladen dürfen. Dieser Sonntag trägt übrigens den lateinischen Namen Jubilate. Das braucht man, denke ich, nicht zu übersetzen. Natürlich wird das nur mit einer gewissen Ordnung und Disziplin und der Einhaltung der bekannten Bestimmungen gehen können. 1,5 Meter Abstand sind ausgemacht und der entsprechende Mund-Nasen-Schutz auch. Ob und wie wir singen werden dürfen, wird sich noch herausstellen. Auf unserer Homepage finden Sie auf jeden Fall in den nächsten Tagen alles weiter. Wie dem auch sei, wir werden uns leibhaftig wiedersehen und das ist ja wirklich mit Abstand am besten. Und so bleiben oder werden Sie gesund, so seien Sie alle behütet und bewahrt in Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.